Ich möchte heute mal mit euch mit einer Lebenserfahrung beginnen, die wir bestimmt alle schon mal gemacht haben. Ja, wenn sie denn eintritt, ja, diese Erfahrung, wenn wir diese machen müssen, dann ist sie dann je nach Anlass ein bedrückendes, meist auch schmerzhaftes Erlebnis. Und es führt manchmal dazu, dass mancher sich richtig gehend dauerhaft lähmen lässt davon, ja, den inneren Antrieb raubt, beziehungsweise zumindest Schwierigkeiten hat, so nach und nach wieder in die Spur zu kommen. Man kann diese Erfahrung wenigstens im Rückblick aber auch als hilfreich, sogar befreiend oder lehrreich betrachten und erleben. Jetzt die Frage, um welche Lebenserfahrung geht's? Eine Idee? Ist nicht so ganz einfach, ne? Vielleicht war es auch zu allgemein formuliert. Ich meine die Erfahrung der Enttäuschung, wenn man enttäuscht wird. Ja, das raubt manchmal so den Antrieb, ja, und es ist manchmal schmerzhaft, aber auch lehrreich im Rückblick. Eine kurze Geschichte dazu, Enttäuschung. Nach einem schweren Unfall erwacht Herr Behrens im Krankenhaus etwas desorientiert aus tiefer Bewusstlosigkeit. »Bin ich im Himmel?« flüstert er. »Nein«, hört er deutlich die Stimme seiner Frau, »ich sitze hier an deinem Bett, ich bin noch da.« Ja, das war ein kleiner Spaß, ne, zum Thema Enttäuschung. Aber es gibt sicher viel schwerwiegendere Dinge, mit denen wir manchmal umgehen müssen. Ja, wenn sich Vorstellen, ja, die man so vom eigenen Leben hat, wenn die sich irgendwie nicht bewahrheiten, ja, Berufsziel hat, ja, oder Vorstellung auch der eigenen Zukunft oder auch vom nächsten Urlaub, ja, und das tritt nicht so ein, wie wir das gedacht haben. Enttäuschung. Ja, oder wenn sich Menschen auch nicht als die herausstellen, als die man sie gesehen hat. Ja, wo man von Menschen was erwartet hat und sie enttäuschen einen. Wer ist schon mal von Menschen enttäuscht worden? Ja, das kennen wir alle, oder? Von Menschen enttäuscht zu werden, das kennen wir alle. Und das tut wahrscheinlich besonders weh. Ja, man verlässt sich auf jemanden, lässt sich auf eine Beziehung ein oder irgendwas und der lässt einen total hängen. Ja, und dann bin ich vielleicht am Ende noch an irgendwas schuld, was zu vermeiden gewesen wäre. Und die Frage ist, wenn so eine Enttäuschung im Leben eingetreten ist, ja, wie geht man mit so einer Enttäuschung um, selber? Ja, wie geht man mit so einer Enttäuschung um? Und wie geht man nach solch einer Enttäuschung mit demjenigen um, von dem man enttäuscht wurde, wenn man ihm wieder begegnet? Das sind ja Fragen, ne? Ich muss mit mir selber klarkommen, ich muss mit dem anderen klarkommen. Und die Frage ist, finde ich dann wieder einen Weg zu einem normalen Verhältnis zu dem, ja, der mich enttäuscht hat? Und leider ist es so, dass unsere Reaktion ja meist darauf dann heißt, der ist für mich gestorben. Gehe ich aus dem Weg? Ja, lehne ab. Wir feiern heute den ersten Advent, ist ja schon erwähnt worden. Ja, und man sieht es auch hier an dem Gesteck. Und die Frage ist, wie passt das jetzt zu dem Gedanken, ja, im Leben immer wieder enttäuscht zu werden und damit umgehen zu müssen? Und daher erstmal eine Frage, ja, meint ihr, dass Gott von uns manchmal enttäuscht ist? Was sagt ihr? Ja, ne, oder? Das kommt vor, das merken wir selber. Und zweite Frage, reagiert er dann so, dass er sich sagt, also mit dem will ich nicht mehr zu tun haben? Eigentlich doch nicht, oder? Also kennen wir Gott nicht. Wir wissen, dass wir Gott manchmal enttäuschen. Und wir wissen aber auch, dass Gott diese Enttäuschung nicht so verarbeitet, dass er sagt, also der nicht mehr. Gott gibt uns neue Chancen. Und der Advent ist ja so etwas wie eine Bestätigung, Gott fängt neu an. Ja, und das soll auch heute mal so unser Thema sein. Ihr müsst, glaube ich, die erste Folie mal anschalten. Oh, da ist was verrutscht, das tut mir leid. Das sollte grob oben stehen, Gott fängt neu an. So ganz bisschen kann man es noch sehen. Aber das kann man sich merken, ne? Also Gott fängt mit uns und mit jedem Menschen neu an. Und ich möchte mit euch deshalb dazu eine Verheißung auch Gottes lesen aus dem Buch Jeremia. Und vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn das Wort Gottes gelesen wird, dass wir dazu mal aufstehen, also wer das kann. Ja, das stärkt so ein bisschen die Konzentration, wir hören da vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, lade ich euch ein, steht mal auf und ich lese diesen Abschnitt aus Jeremia 31, die vier Verse ab Vers 31. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Entschuldigung. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Jetzt. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Amen. Danke. Der Ursprung, ja, der Ausgangspunkt dieses Versprechens Gottes an sein Volk ist ja nicht, dass alles so wahnsinnig gut läuft. Wer sich ein bisschen beim Auskennen der Zeit, in der Jeremia gelebt hat, der weiß das. Gott spricht sein Volk in einer Zeit und in einer Situation ein, in dem er ihm sagen muss, du hast mich auf ganzer Linie enttäuscht. Gott wurde von seinem Volk Israel enttäuscht. Gott hat so viel in dieses Volk investiert. Ja, die meisten kennen ja die Berichte aus dem Alten Testament, wie Gott durch Wunder und Krafttaten sein Volk da befreit aus Ägypten, es durch die Wüste geführt hat, versorgt hat, ja, wenn es kein Essen gab, kein Wasser gab und so weiter. Ja, wie er es geschützt hat, als dann fremde Völker auch es bekämpfen wollten. Ja, hat es ins versprochene Land auch hineingeführt und sogar dann noch bei der Inbesitznahme dieses Landes auch geholfen. All das können wir nachlesen im Alten Testament, das ist uns überliefert. Und das sind ja alles keine Kleinigkeiten, oder? Gott hat doch viel investiert in sein Volk. Amen. Ja. Und er hat das getan, weil er sich aus freiem und souveränem Willen für Israel entschieden hat. Er hätte das ja nicht tun müssen. Er hat gesagt, es gibt viel größere Völker, viel erfolgreichere Völker als euch, ne, paar Hanseln. Aber er hat mit Israel einen Bund geschlossen. Nun muss man sagen, dass im Unterschied zu heute solche Verträge, also so ein Bund, nicht zwischen gleichberechtigten Partnern geschlossen wurden. Das war überhaupt nicht üblich damals, so wie wir das heute ja als Anspruch haben. Sondern es gab immer einen starken Partner, ja, der einem schwächeren Schutz und Versorgung gewährte. Der gesagt hat, ich nehme dich hinein in meinen Bund, damit du geschützt und versorgt bist. Und deshalb hat Gott als der überlegene Bundespartner Israel all dieses Gute getan bis zu diesem Tag. Diese Entscheidung für sein Volk da zu sein in Form eines Bundes wird im Wort Gottes immer wieder auch als Ausdruck von Gottes Liebe gewertet. So lesen wir es auch im Jeremia 31, Vers 3. In ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ja, der Bund Gottes ist Ausdruck seiner ewigen Liebe. Die einzige Bedingung für Israel war, Gott treu zu sein und ihn ebenfalls zu lieben. Das war die Bedingung. Ja, also Gott zu lieben bedeutet, alle Hilfe von ihm zu erwarten und nicht woanders hinzurennen. Ja, sich an das zu halten, was er sagt. Ja, und nach seinen Regeln zu leben. Und nicht zuletzt deshalb, um aller Welt, ja, um Israel herum zu zeigen, wie lohnend und erstrebenswert ein Leben mit dem allmächtigen Gott ist. Das war der Deal. Aber Israel hat versagt. Ja, und darüber hinaus können wir sagen, sicher auch im Blick auf uns, ja, der Mensch ist nicht fähig, Gottes Liebe aus sich heraus adäquat zu beantworten. Wir können das nicht. Ja, wir können Gottes Liebe nicht entsprechen. Ihr habt meinen Bund gebrochen. Das ist der erschütternde Vorwurf Gottes an sein Volk. So sagt er es. Nun könnte man meinen, Gott ist fertig mit Israel, er ist fertig mit den Menschen, er wird sich dann wohl abwenden, ja, sich andere Ziele suchen für seine Liebe. So würden wir reagieren. Ich habe das ja schon erwähnt. Das ist oft unsere Reaktion. Na, wie ist es aber, wenn eine Beziehung zu jemandem nur Enttäuschung hervorruft, ja, dann sagen wir oft, kann ich mir das antun, kann ich das verkraften, brauche ich das noch, lasse ich lieber weg. Vielleicht kommt dem einen oder anderen das ja bekannt vor. Zum Glück für Gottes Volk, damals wie heute, ist Gott nicht so. Gott ist unwandelbar. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort, egal was die anderen machen. Ja, und er steht zu seinen Entscheidungen. Deshalb verwirft Gott nicht, sondern er beginnt neu. Ja, und das ist doch eine gute Botschaft für uns, oder? Ist das nicht eine gute Botschaft für uns? Ja, wir merken doch manchmal an uns selber, dass wir den Ansprüchen Gottes nicht gewachsen sind. Wenn ich zum Beispiel das lese, was Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, da steht meine ganze Eigenenttäuschung vor mir, oder? Das ist ein Anspruch, dem kann ich nicht entsprechen. Aber Gott bricht seine Beziehung zu mir nicht deswegen ab, sondern er liebt und er liebt ohne Bedingung. Und obwohl ich ihn enttäusche, obwohl wir ihn enttäuschen, obwohl Israel ihn enttäuscht hat, beginnt er neu. Das ist prima, oder? Ich sehe es in euren Gesichtern, ihr freut euch. Ja, ist schön. Kann man sich ja mal zusprechen lassen. Wir brauchen das auch. Denn Gott, und das denke ich, hören wir aus diesem Wort, was wir gelesen haben, verwirft nicht den, der ihn enttäuscht. Er spricht an, was schiefläuft, das hat er ja gemacht, ja, und es ist auch gut, das zu hören, aber er beginnt immer wieder neu. Ja, und hier in unserem Wort, aus Jeremia 31, mit Israel, aber auch immer wieder mit uns. Allerdings hat Gott seine Zeit, beziehungsweise er setzt seine Zeit. Ich kann mir das so vorstellen, wie die Menschen damals in Israel diese Botschaft gehört haben. Ja, also Jeremia hat es wahrscheinlich im Tempel, ja, dieses Versprechen ausgesprochen und so, ich werde neu beginnen. Ja, und sie werden sich sicher gefragt haben, das kann ich mir so vorstellen, wann wird es denn wohl eintreffen? Ja, Gott verspricht und unsere Frage ist, wann wird denn das wohl einsprechen? Und das ist ja auch heute unsere Frage oft. Ja, wir hören so eine Verheißung, wir lesen sie vielleicht auch, ja, diese wunderbaren Versprechungen Gottes, die uns da zugesprochen sind, und dann fragen wir uns, wann wird das eintreffen? Wann handelt Gott endlich nach seinem Wort? Und unsere innere Stimme sagt, gerade in unserer Zeit, ja, die ja auch immer so ein bisschen instantmäßig ist, jetzt. Jetzt muss das kommen. Ich merke das immer, wenn ich beim Zahnarzt sitze, vor einer OP. Herr, komm jetzt! Du hast es doch versprochen. Er kommt. Ja, wir wollen oder wir können dann auch nicht warten. Und wenn es dann so nicht eintrifft, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir vielleicht enttäuscht auch. Ne? Aber Gott handelt, und das können wir in seinem Wort immer wieder feststellen, zu seiner Zeit. Es kommt die Zeit. So hat unser Wort begonnen. Ja. Es kommt die Zeit. So spricht Gott da in die Gegenwart Jeremias hinein. Wisst ihr, wir sind ja heute in der glücklichen Lage, die Erfüllung dieser Zusage, die Gott durch Jeremia damals gegeben hat, zu kennen. Ja, wir lesen im Markus-Evangelium, wie Jesus seinen Zeitgenossen zuruft, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das, was Gott versprochen hat, ist eingetroffen. In Markus 1 steht das. Und Paulus fasst dann dieses ganze Heilgeschehen im Galaterbrief zusammen, Kapitel 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Wir wissen das heute. Jeremia hat es versprochen und Jesus hat gesagt, jetzt ist es erfüllt. Und es ist doch schön, dass wir das wissen dürfen. Es ist doch schön, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo diese Erfüllung gekommen ist, oder? Schätzen wir das noch? Schätzen wir das, dass wir in einer Zeit leben dürfen, ja, wo Gott sein Versprechen wahrgemacht hat? Ich traue mich, das mal zu fragen. Ja. Das hätten die Menschen zur Zeit Jeremias vielleicht auch gern gehabt. War keine leichte Zeit, ja, mit Krieg und was weiß ich und Verbrechen und was weiß alles Mögliche. Ne? Die Menschen zur Zeit Jeremias hätten das vielleicht auch gern erlebt, dass die Verheißung, die Gott da ausspricht, eintrifft. Aber zwischen der Verheißung und der Erfüllung lagen lange 600 Jahre. 600 Jahre. Das ist so, als ob da jemand im 15. Jahrhundert, also noch vor Luther, irgendwas gesagt hätte. Warum? Warum lässt sich Gott so viel Zeit? Wir können das natürlich nicht genau sagen, ja, weil das ja auch eine Frage seiner Souveränität ist. Ja, er erfüllt seine Verheißung aufgrund seiner Souveränität. Aber vielleicht können wir doch etwas erkennen. Ich habe mich nämlich gefragt, haben die Menschen im Volk Israel, die damals diese Botschaft von Jeremia gehört haben, denn eine tiefe Sehnsucht danach gehabt, dass Gott handelt und neu beginnt. Manche vielleicht, ja, der Hebräerbrief und auch Petrus in seinem ersten Brief berichten ja von Menschen, ja, die sehnsüchtig darauf gewartet haben und das nicht erlebt haben, aber wir durften es erleben. Ja, das ist so ein richtiger Aufschrei in diesen Schriften. Manche vielleicht schon. Aber wir wissen aus den Schriften, ja, 2. Könige, 2. Chronik, Jeremia-Buch und so, ja, dass die meisten Menschen überhaupt nicht hingehört haben. Das hat ihn nicht interessiert. Wir wissen von dem König Joachim, ja, dem ist das vorgelesen worden und dann hat er Schnipsel für Schnipsel abgeschnitten ins Feuer geworfen. Es hat ihn nicht interessiert, was Gott sagt. Als die Zeit erfüllt war, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Gott darauf wartet, dass sein Volk es herbeisehnt. Herr, handle neu. Diese innere Sehnsucht, auf die wartet Gott vielleicht. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu eine ganz starke Sehnsucht in dem Volk Israel da war nach dem Retter. Ja, sie waren besetzter Römer und was weiß ich. Ja, sie fühlten sich da unterworfen als Sklaven. Da war eine tiefe Sehnsucht da. Und Gott hat darauf geantwortet mit der Erfüllung seiner Verheißung. Ja, die Frage ist, inwieweit sehnen wir uns danach, dass Gott in unserem Leben ganz neu handelt? Haben wir eine Sehnsucht danach? Ja, der sich alles unterordnet. Oder reden wir so, ja schön, dass wir das gehört haben, was da steht und so, ne, ist ja ganz nett, wir kommen schon zurecht, ne? so ein Sahnehäubchen. Aber Gottes Wort will kein Sahnehäubchen für unser Leben sein, sondern Gottes Wort will unser Leben, Gottes Verheißungen sollen unser Leben verändern. Ja, und Gott wartet offensichtlich auf eine Sehnsucht danach, dass das, was er sagt, auch in unserem Leben Gestalt gewinnt. Weil das kostet uns ja ein bisschen was. Ja, musst dich dem Wort ja öffnen, musst ja dem Wort folgen. Und der Advent ist so eine Erinnerung an uns, Gott bereitet etwas Neues vor, etwas nie Dagewesenes, etwas Unerhörtes. Ja, wenn wir manchmal so diese Geschichte da, diese Berichte aus dem Evangelien lesen, mit so ganz unbedarften Augen, als ob wir es noch nie gehört hätten. Das ist was Unerhörtes, was Gott da tut. Gott wird Mensch und kommt zu uns. Uns läuft das so glatt durch, wir hören das dann 20, 30, 40 Jahre. Ja? Aber etwas Unerhörtes, Gott will uns begegnen. Die Frage ist, lasse ich dadurch mein Leben verändern? Macht das was mit mir? Und sagst du, okay, Weihnachtszeit, Baum gestellt, Geschenke ausgeteilt und danach kommt Silvester, ne? Da haben wir uns richtig Birne voll und dann geht es ja auch wieder los. Ist eine Frage, so handelt ja unsere Gesellschaft. Ne? Wenn du diese Sehnsucht danach hast, Gott soll in meinem Leben Neues anfangen, beginnen, aufbrechen, dann ist für dich die Zeit erfüllt, dass Jesus kommt, dass Jesus dich verändert. Eine zweite Frage an diesem Text, den wir gelesen haben, was möchte Gott denn Neues beginnen? Ja, er möchte neu beginnen und worum geht es da? Womit müssen, dürfen wir denn rechnen? Und Gott sagt, ich möchte einen neuen Bund mit dir schließen, einen neuen Bund. Und das schließt ja an die besondere Verbindung, die Gott zu seinem Volk Israel hatte. Ja, Gott hatte ja mit Israel schon einen Bund am Berg Sinai geschlossen. Und auch das als freier, souveräner Entscheidung. Ja, da konnte sich Israel nicht hinstellen, sondern wir wollen jetzt mal einen Bund von dir, Gott. Ne, sondern Gott hat das angeboten, gesagt, ich möchte gern, dass du mein Volk bist. Ich habe ja kurz mal schon was gesagt, ja, wie das Wesen eines Bundes war. Das ist ja bis in die römische Zeit so gewesen, dass immer, also Bünde, Verträge wurden immer zwischen dem Klient und einem Patron geschlossen. Ja, also der Patron, der für alles zuständig ist, der Klient, der sich da in seinen Schutz hinein begibt, also asymmetrisch. Ja? Und also nicht Augenhöhe, sondern vom Verständnis her ein über- und untergeordnetes Verhältnis in diesem Bund. Und der große, allmächtige Gott lässt sich also herab, ja, sich an Israel zu binden, zu schützen, zu versorgen, zu leiten. Wenn Gott also einen neuen Bund ankündigt, dann müssen wir mal fragen, die Frage taucht ja vor uns schon auf, können wir diese Verheißung denn für uns jetzt hier in Deutschland überhaupt in Anspruch nehmen? Ja, da darf man auch nicht zu schnell sein, da muss man ja fragen. Gott verspricht ja Israel einen neuen Bund. Ja, und muss man sagen, ja, zuerst einmal, ja, es ist ein neues Angebot an Israel. Er will mit dem Volk seiner Wahl neu beginnen, er will es neu befähigen, seine Ehre in die Welt zu tragen. Und deshalb hat sich Jesus, ja, die personifizierte Erfüllung dieses neuen Bundes, auch zuerst an die Juden gewandt. Er sagt einmal einer syrophönizischen Frau, also die jetzt keine Jüdin war und die um die Heilung ihrer Tochter bittet, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Söhnen des Hauses Israel. Ja, Matthäus 15, kann man nachlesen. Jesus erstmal, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das Gute für uns an dieser Botschaft ist, das Neue dieses Bundes, den Gott da schließen will, besteht auch darin, dass er aufgeweitet wird, ja, auf alle Nationen. Der alte Bund für Israel, der neue Bund wird aufgeweitet, ja, nachdem sich also ganz wenige, 12 oder 11 eigentlich, ja, aus dem erwählten Volk haben in diesen neuen Bund hineinnehmen lassen, beauftragt Jesus sie, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Zuerst Israel und dann, ja, weitet sich der Bund auf in die Welt. Wir dürfen heute Teil daran an dieser Verheißung, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So schreibt es Paulus, ja auch ein gebürtiger Jude, der aber erkannt hat, der neue Bund weitet sich über Israel hinaus. Und jetzt nicht gesagt, also alle gehören zu, sondern die, die hineingenommen werden in dieses neue eschatologische Volk Israel. Dass Gott auf Kosten von Jesus diesen neuen Bund geschlossen hat und wir Teil davon sein können, daran erinnert uns übrigens immer wieder das Abendmahl. Ja, das ist ein Teil des Abendmahles. Ja, Jesus selbst reicht uns den Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, der für euch vergossen wird. So hören wir das immer, oder? Der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Jedes Abendmahl, an dem ich teilnehme, darf ich als eine Bundeserneuerung oder eine Bundesvergewisserung verstehen. Gott spricht mir das zu. Ja, ich will mit dir neu diesen Bund auch schließen. Und wenn ich also in Jesus bleibe, ja, wenn ich mit ihm verbunden bleibe, stehe ich darin in diesem neuen Bund. Ist doch schön, oder? Ja, Gott selbst sorgt für mich, er sorgt für uns. Wir sind freigesetzt von Angst und Lebensnot, von der Sorge zu kurz zu kommen, denn wir empfangen in ihm alles, was wir brauchen. Alles. Und was wir nicht empfangen, brauchen wir auch nicht. Ne? Bis dahin, dass er uns zusichert, unser Ziel schon zu kennen. Er weiß, wo wir hingehen. Und er will, dass wir hingehen, ja, in ein Leben in Ewigkeit bei unserem Vater und Schöpfer. Und das ist doch alles gut zu wissen und zu hören, oder? Es ist gut zu wissen und zu hören. Christus nimmt uns hinein in diesen Bund. Ja, er sorgt für uns, er schützt uns. Die Frage ist aber, was garantiert eigentlich, dass der neue Bund nicht genauso am Menschen scheitert wie der alte? Das ist eine Frage, oder? Der erste alte Bund ist gescheitert am Menschen. Welchen Grund gibt es, dass der neue Bund nicht scheitert? Ja, das ist eine provokante Frage. Die Frage, was unterscheidet eigentlich die Gemeinde Jesu, die ja die sichtbare Form des neuen Bundes sein sollte, von der Synagoge? Und Gott sagt uns seine Absicht. Dieses Neue ist nicht mit dem zu vergleichen, ja, also mit dem Bund, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm, als Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Herr war. Was ist eigentlich schiefgelaufen beim ersten Bund? Kann man ja mal fragen. Ja, Israel wurde am Sinai ja die Entscheidung vorgelegt, mit Gott zu gehen. Ja, willst du mein Volk sein, so will ich dein Gott sein. Und sie haben da Ja gesagt, kann man nachlesen, im 2. Mose. Und haben sich dann auch verpflichtet, Gottes Willen zu folgen. Gab es eine große Volksversammlung und so. Und sie bekamen dafür sozusagen als Vertragsgrundlage, als Vertragstext, die 10 Gebote, ne, die 2 Tafeln. Ja, also alles, was für so einen Bund nötig ist, war also da. Die Entscheidung bei der Partei. Gott hat gesagt, ich will dein Volk sein. Volk hat gesagt, du sollst unser Gott sein. Die Steintafeln. Ne, alle müssten sich einfach nur dran halten. Aber genau hier liegt das Problem. Jedenfalls auf der menschlichen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat kennt. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es wird übrigens Konrad Adenauer zugesprochen. Das hatte ich jetzt nicht gewusst, da habe ich nachgeschaut. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das beschreibt wahrscheinlich ganz gut, wie Menschen oft mal so mit getroffenen Entscheidungen umgehen. Jung gefreit, schnell bereut, das ist auch so ein Vers. Ne? Passt beim Bund vielleicht sogar noch besser. Da steht da dahinter, dass wir als Menschen oftmals Entscheidungen treffen, die wir dann nicht leben. Wir sagen zu irgendwas Ja und tun es dann nicht. Ja, Israel hat sich am Sinai für Gott entschieden, aber es hat sich nicht daran gehalten, ja, was diese Entscheidung für ihr Leben bedeutet hätte. Dort durch den Propheten Micha sagt es Gott nochmal so deutlich: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt. Aber offensichtlich reicht das nicht, wenn uns Menschen das gesagt wird. Hier rein, da raus. Der alte Bund bringt die Erkenntnis für das Volk Israel, aber auch für uns als Menschen: Wir können von uns aus nicht Gottes Willen tun. Wir können diesem Bund, den Gott mit uns schließt, nicht entsprechen. Deshalb muss der neue Bund nicht nur eine neue Weite haben, also über das Volk Israel hinaus in die Nationen, sondern er muss auch eine neue Tiefe haben. Ja, neue Weite und eine neue Tiefe haben. Ja, und deshalb verspricht Gott durch Jeremia: Ich werde euer Innerstes verändern. Euer Innerstes verändern. Im alten Bund war Gott mit seinem Volk. Ja, das können wir nachlesen. Ja, er ist mit der Wolken, mit der Feuersäule da, mit dem Volk mitgezogen. Er war dann in der Stiftshütte präsent, die ja auch mit dem Volk mitzog. Ja, die Bundeslade war dann so die Entsprechung von Gottes Gegenwart. Und die Israeliten haben sie ja auch mit in die Schlacht genommen und so, ja, wer das weiß. Also Gott war mit seinem Volk. Jetzt verspricht er denen, die sich in diesen neuen Bund hineinnehmen lassen, dass er in ihnen ist. Also nicht mehr mit ihnen, sondern in ihnen. Das ist der Unterschied. Ein neues Herz, einen neuen Geist will Gott denen geben, die zu ihm zu gehören wollen. Die Frage ist, wie kann das geschehen? Ja, Gott lässt durch den Propheten Joel im Kapitel 3 sagen: Wenn dies geschehen wird, ja, zu seiner Zeit, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen, ja sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich an jenen Tagen meinen Geist geben. Gott selber verspricht, schon tief im Alten Testament, dieser neue Bund, da geht es nicht mehr um Hören, ja, und Listen abhaken, sondern einen neuen Geist, ein neues Herz. Ja, euer Innerstes verändern, und da ist ein Alter nicht wichtig, da ist ein Geschlecht nicht wichtig, da ist soziale Stellung nicht wichtig. Jeder darf das erleben. Ja. Gott will uns verändern. Und ich muss nicht mehr mich abmühen, das irgendwie hinzukriegen, sondern durch seinen Geist nimmt er in uns Raum, und das, was ihm wichtig ist, wird uns wichtig. Ich muss mich nicht mehr zwingen, sondern sein Wille ist mein Wille und das, was ihm Gräuel ist, ist mir ein Gräuel. Und so kann Leben in Gott gelingen, so können wir mit ihm zum Ziel kommen, ein Ziel, für das wir von Anfang an ja geschaffen sind, Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu haben und das auch unserem inneren Sehen entspricht, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. Die Zeit ist erfüllt, das sagt uns jetzt so die Adventszeit. Die Zeit ist erfüllt, dass das möglich wird. Gott will einen neuen Bund schließen, er will uns von innen her verändern. Ja, denn Jesus, den das Alte Testament ganz lange schon als den Retter angekündigt hat, ist jetzt gekommen. Er hat sein Leben hingegeben, damit unsere Schuld vor Gott vergeben ist. Und nun ist die Entscheidung zu treffen, und daran erinnert uns der Advent, ob Jesus in uns einziehen darf. Ja, das ist nicht ohne, denn dazu ist nötig, dass ich bereit bin, das loszulassen, was bisher so mein Lebensinhalt war. Eine Herz-OP ist keine einfache Sache. Ja, Gott sagt ja, ich will eure steinernen Herzen ersetzen durch fleischerne Herzen, also harte Herzen durch Herzen, die zu bewegen sind. Eine Herz-OP ist nicht einfach. Die kostet was. Aber sie verspricht uns auch viel. Gott möchte neu anfangen. Jetzt und heute. Da hatte ich nachzudenken. Manche haben diesen Schritt ja schon getan, schon vor langer Zeit. Vielleicht ist auch mal eine Erneuerung nötig. Vielleicht hat der ein oder andere diesen Schritt noch nicht getan. Ja, aber Gott bietet dir das an, wenn du mich in dein Leben lässt, dann wird dein Leben gelingen und am Ziel ankommen. Und das ist das, was Gott will und das, was im Innersten auch wir wollen. Lasst euch einladen. Amen.